Das Werk von Thomas Pynchon ist gleichzeitig labyrinthisch und überschaubar. Gerade einmal 8 Romane hatte der Autor seit seinem Debüt mit V von 1963 geschrieben. Bleeding Edge lag mittlerweile 12 Jahre zurück. Jetzt ist Shadow Ticket erschienen. In der deutschen Übersetzung von Dirk von Gunsteren und Nikolaus Stingel heißt das Buch Schattennummer. Thomas Pynchon ist 88 Jahre alt. Wir befinden uns im späten Spätwerk. Eine Noir-Persiflage, Hardboiled-Hommage, die Quersumme von Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, eine Kinowelt voll von Bogarts, Mitchums und Edward G. Robinsons und ihren Bacalls, Stanwicks und Gloria Grahams, Screwball im Halbschatten, ein Leben im Schwebezustand zwischen Schmerz und Bewusstlosigkeit, mysteriöse Orte, eine bedrohliche Nebelwelt, voll von Hellsehern, Weihnachtselfen mit Bomben, Golems, Vampiren, Bowling-Nazis, Bolschewisten, radioaktivem und vielleicht sogar denkendem Käse, kroatischen Guerillas und kaiserlichen U-Booten unter gefrorenem Eis in Lake Michigan. Denn im Jahr 1932 stehen alle Uhren auf 5:12. Die Prohibition wird bald enden. Al Capone ist wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Der ehemalige Streikbrecher Hicks McTaggart, ein Schläger mit federndem Tanzschritt, versucht sich mittlerweile als Privatdetektiv. Er soll die Tochter Daphne des Käsemagnaten und Gangsterbosses Bruno Ahmond finden, die mit dem halbseidenen Klarinettisten Hop Wingdale davongelaufen ist. Erst in Milwaukee, später dann in einem phantasmagorischen Europa am Vorabend der Nazi-Herrschaft. Nationalismus ist auf dem Vormarsch, Spiritualisten vernebeln den Verstand. Aus Fernfunk und unbezwingbarer Neugier wächst langsam der moderne Überwachungsapparat. Eine Inventur der Welt im Jahr 1932, einer Welt zumindest gewiss, die unsere, aber gleichzeitig auch eine kuriose Parallelwelt. Wir haben den Roman gelesen und wir, das sind Finn Bankert.
Und Lukas Balentschik. Hallo Lukas, was ist dein liebster Käse?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin ein großer Gorgonzola-Fan. Finn, Gegenfrage. Wie geht's deiner Amnesie? In letzter Zeit irgendwas Interessantes vergessen?
Ach, ich glaube, das wird in Zukunft alles nicht mehr so wichtig sein, Lukas.
Gut. Ich glaube, das Vergessen ist schon auch irgendwie ein Thema. Pynchon-Romane sind welche, die sich für mich auch schnell in diese Textur, in dieses rhizomatisch Verwebte auflösen. Es fällt mir auf jeden Fall, sobald ich sie weggelegt habe, dann schwer zusammenzufassen, was ich da gerade erlebt habe. Und das ist, glaube ich, bei Shadow Ticket, bei Schattennummer nicht anders, oder?
Ja, also ich meine, es ist ja so ein bisschen zum Sport geworden in dem von dir als Spätspätwerk bezeichneten Roman, also in Inherent Vice, Bleeding Edge, jetzt auch Schattennummer zu sagen, ach, die sind ja relativ zugänglich für seine Verhältnisse.
Ja.
Das kann man sicherlich so unterschreiben. Es ist nicht das totale Chaos wer kennt ihn nicht, gegen die Wand von Thomas Pynchon, mein Lieblingsfilm. Nein, es ist halt natürlich nicht die totale Überforderung eines Gravity's Rainbow oder linguistische Überforderung von Mason und Dixon. Es ist schon ein relativ nachvollziehbarer Plot. Also vielleicht hat ja jemand von den HörerInnen Inherent Vice gesehen, die Verfilmung von Paul Thomas Anderson. Und ähnlich so, würde ich sagen, fühlt man sich auch beim Lesen von Schattennummer. Man liest das Ganze mit so einem leichten Grinsen, einem leichten Fragezeichen, ist aber nie komplett verloren.
Total, ich würde dir da komplett zustimmen. Ich musste an meine erste Erfahrung mit Pynchon denken. Der erste Roman von ihm, den ich gelesen habe, war V. Und da gibt's dann plötzlich so Sprünge nach Ägypten, die, glaube ich, aus einem Gespräch auf einer Party entspringen. Und ich fand das total schwer zu greifen. Und ich finde schon, dass man diese Zuschreibung an das Spätwerk, dass es irgendwie greifbarer, dass es zugänglicher, auch hier machen kann. Also wir bleiben ja nun wirklich erstaunlich starr an unserem Protagonisten, außer vielleicht, dass wir gelegentlich so leichte Schwenks mit anderen Figuren machen, dass wir hier mal ein Kapitel irgendwie woanders sind. Aber tendenziell ist es schon immer erstaunlich nah an Hicks McTaggart. Und ich muss sagen, ich habe beim Ende dieses Romans genau gedacht, was du beschrieben hast. Wenn ich jetzt jemandem einen Roman empfehlen müsste, so zum Einstieg, dann würde ich sagen, das hier ist schon irgendwie dankbar. Normalerweise greifen die Leute ja schnell zum Kürzesten, um sich einen Eindruck zu bringen. Aber The Crying of Lot 49 schien mir immer sehr anders und schien mir auch nicht irgendwie diese gewaltige Textur, diese Ausbreitung, diesen Flickenteppich irgendwie zu bieten im selben Maße. Aber ich finde, das ist schon ein Roman, der sehr viel komprimierter als sonst, auf unter 300 Seiten, doch das meiste, was ich mir unter diesem Pynchonien vorstelle, so zusammenbringt. Oder ging dir das anders?
Nein, auf jeden Fall. Man hat diesen leicht flapsigen Erzählton, der sich immer ein bisschen anhört, als säße da jemand neben einem in der Kneipe und würde einem was erzählen. Dann ist es aber gleichzeitig auch wieder zu ausformuliert und zu prosadorisch geschickt, um als reiner Plauderton durchzugehen. Das ist ja auch immer so für dich ein spannendes Wechselverhältnis bei Pynchon. Wir haben interessante Figuren, vielleicht sogar durchaus sympathische Figuren ausnahmsweise mal. Also das ist zumindest das, zusammen mit Bleeding Edge eines der ersten Male, dass ich auch Figuren wirklich gerne gefolgt bin
und ihre
nicht nur auf einem intellektuellen Interesse gerne.
Ja, und ihre Liebesgeschichte wird irgendwie ernst genommen. Also Hicks McTaggart hat so eine kleine Liebesgeschichte laufen mit April Randazzo, die allerdings an einen größeren Gangster versprochen ist. Und ich hatte schon das Gefühl...
Wer kennt es nicht?
Ja, das passiert ja ständig in Hamburg, ich weiß, aber... Ich hatte hier schon das Gefühl, das wird ernster genommen. Also das ist auf jeden Fall ein Buch mit mehr emotionalem Kern, als ich das meistens erlebe. Also natürlich haben wir auch immer wieder Familienbeziehungen, so in Vineland oder in Bleeding Edge oder so, die relativ klar herausgearbeitet werden. Also wenn da direkt am Anfang in Bleeding Edge mit den Kindern spazieren gegangen wird und wir das auch später gelegentlich aufgreifen, dann wissen wir, das schien ihm irgendwie wichtig. Aber ich hatte hier schon das Gefühl, es geht auch wirklich um so eine Menschwerdung, oder? Das ist ja eine schwierige Figur, dieser Hicks, der anfangs irgendwie brutaler Streikbrecher ist, der irgendwie sich auch dann irgendwann fragt, okay, habe ich diesen oder jenen Bolschewisten jetzt wirklich ins Jenseits geschickt, und der davon ausgehend irgendwie auf so eine Art Reise geschickt wird, fast auch auf so eine Art innere Reise, und der am Ende schon mit einem größeren Interesse an der Welt, an anderen Menschen und Verbindungen zu diesen Menschen irgendwie da rauskommt. Und ich finde, er allgemein, dieser Roman, hat ja auch irgendwie was mit dieser amerikanischen Seele, die wir bei Thomas Pynchon schon auch immer suchen. Also so seine Beziehung zur Vergangenheit, die müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal so ein bisschen abklopfen in diesem spezifischen Fall. Aber ja, ich war näher an den Figuren als in den meisten Fällen bei ihm.
Was du mir gleich beantworten müsstest, was ich leider nicht herauslesen konnte, denn ich habe die deutsche Übersetzung gelesen, ob der ja schon mehrfach berichteten Lieferschwierigkeiten hier im Podcast, aber 10 Minuten bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, ist meine englische Ausgabe von Shadow Ticket endlich angekommen. Das heißt, vielleicht liefere ich, wenn wir nochmal so eine zuletzt gelesen Folge machen, etwas nach. Ich kann dir jetzt wenig über die Sprache an sich sagen, denn eine Sache, die Pynchon ja auch auszeichnet, ist wirklich diese Detailversessenheit, sich in die bestimmten ortstypischen und zeittypischen Lingos reinzudenken. Ja. Also sei das irgendwie die Surfer-Lingo. Und hier, das fehlt natürlich in einer deutschen Übersetzung komplett. Hattest du da das Gefühl, dass wir das wieder vorliegen haben? Denn ich las in ein, zwei Kritiken, dass es ja sehr, sehr spannend wäre, wie Pynchon hier ein Post-Noir in der Noir-Zeit geschrieben hätte, ohne auf die Sprache zu achten. Kannst du das bestätigen?
Naja, mir scheint diese Sprache hier so eine Kunstsprache zu sein, die weiß, dass sie Kunstsprache ist. Denn sie ist so ein bisschen die Summe von dem, was ich vielleicht am Anfang in der Einführung angedeutet habe. Sie wirkt auf mich wie die Sammlung von Filmen und Romanen, die es über diese Welt, über diese Zeit gab. Und natürlich haben wir da viel von diesen Formulierungen und von Tuts und all diesen kleinen Sprachornamenten. Jedes Says, S-A-Y-S, wird in ein Says, S-E-Z, verwandelt. Also das heißt, er arbeitet schon sehr dezidiert damit, aber auf mich wirkt es auch, als wollte er nicht unbedingt in einen konkreten Ort, in eine bestimmte Zeit ansteigen, sondern in das Bild, das wir davon haben. Also er verarbeitet eben die Illusion, die Oberfläche dieser Zeit, und fragt sich dann die ganze Zeit, was noch darunter existiert. Und was ich ganz bemerkenswert fand, so diese konkreten Verben, jemand sagt etwas, die kommen sehr selten vor. Meistens ist da ein Block Sprache, fast manchmal auch so abwechselnd dialogisch, und dann wird das ohne Verb so damit verbunden. Zum Beispiel steht dann da sowas wie, also das ist jetzt nur so Paraphrase, Taggart, während er nach draußen geht. Das heißt, da ist immer eine Distanz zwischen den Figuren und der Sprache. Die Sprache scheint immer mit so ein bisschen Abstand über den Dingen zu schweben, nicht so ganz greifbar. Und das fand ich interessant, weil das ist ja nicht immer so. Also wenn ich an sowas wie Bleeding Edge denke oder auch Wie oder so, da kommt die Sprache schon noch aus Leuten raus, fast wie so eine Sprechblase. Und hier ist eine Welt, wo sich die Sprache irgendwie gelöst hat, wo so diese Naht aufgerissen ist. Das fand ich irgendwie interessant. Und das habe ich jetzt nicht so furchtbar oft in seinem Werk in Erinnerung, aber da kennst du dich vielleicht besser aus.
Nee, es ist natürlich, woran ich viel auch einfach denke, ist eben, dass man merkt, dass da eben ein Autor vorgesessen hat, der sich sehr, sehr dezidiert mit Subkulturen auseinandergesetzt hat, der eben in die Internet-Lingo, in die Surfer-Lingo oder eben so in diesen alten Hippie-Sprachcodes in Vineland reingeht und das sicherlich auch für MuttersprachlerleserInnen, aber natürlich auch für mich teilweise wirklich schwierig macht, diese Romane zu lesen. Oder sagen wir so, man hat dann doch schon gerne ein Wörterbuch mal hier und da dabei, um bestimmte zeithistorische Vokabeln nochmal nachlesen zu können.
Ich habe viel nachgeschlagen, viel Menschen, viel Orte, viel Konzepte. Ich habe viel Ungarisch übersetzt. Zum Glück ist, würde ich sagen, die am meisten so eingesetzte Sprache hier tatsächlich das Deutsche, das ich ja von mir aus ganz gut verstehen konnte. Und es wirkt, bis auf einen einzigen Fehler, wo, glaube ich, der Artikel oder ich glaube, die Konjugation nicht richtig funktioniert hat, das ist sehr gutes Deutsch. Und ich fand erstaunlich, dass es auch so ein Sprachrhythmus, eine Sprachmelodie irgendwie ist, die man wiedererkennt. Also wenn da Leute auch so Sachen wie Heiliger Bimbam einwerfen in einem Thomas Pynchon-Roman, dann fühlt man sich ja doch auch irgendwie zu Hause, weil das kenne ich ja schon auch aus früheren Texten, dass Sprache so als Verunsicherung, als weitere Vernebelung der Welt eingeworfen wird. Nur wenn es Deutsch ist, dann ist hier ein bisschen weniger Nebel an manchen Stellen als sonst auf jeden Fall.
Wir kommen vielleicht, wenn wir noch gerade kurz im allgemeinen Vorgespräch sind, auf eine Sache zurück, die du angesprochen hast, nämlich dass sich nebulös fühlen nach der Lektüre des Romans. Und das, glaube ich, ist auch wirklich programmatisch, denn Pynchon-Romane handeln ja auch vom Verschwinden. Also sie handeln häufig vom Ende von bestimmten Welten. Also vom Ende des Urinternets, vom Ende des New Yorks, wie wir es kannten nach 9/11, vom Ende der Hippie-Bewegung. Ihr kennt das unter diesem Fall hier vom Untergang der westlichen Welt, vom Eintritt in den Faschismus, vom Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Was manche Figuren merken, manche Figuren nicht. Das hast du als so ein bisschen hellseherisch beschrieben. Darüber wird auf jeden Fall auch noch zu
reden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch konkrete Hellseher, also Leute, die so Spiritualisten sind und die irgendwie halt Gedanken lesen können oder das zumindest von sich behaupten. Viele Menschen, die sagen, sie können Dinge verschwinden lassen, das passt, glaube ich, ganz gut zu deiner Beschreibung von Pynchon, weil das Apportation und Aspertation ist ja irgendwie, glaube ich, auch relativ wichtig irgendwie. Da musste ich auch wieder an Bleeding Edge denken, wo ja auch diese Detektiv Agency von ihr so ähnlich heißt. Die heißt doch auch irgendwas mit Verschwinden und Verschleppen oder sowas. Aber ja, hier ist so eine Welt im Untergang und wir sehen vor allen Dingen auch vielleicht so ein bisschen so eine Weimar-Erzählung oder so das letzte Aufdrehen von so einer Party- und Gute-Laune-Kultur, Musikalität, Vaudeville-Songs, Cabarets, vielleicht auch die Stummfilmzeit. Alles das geht gerade an die 30er Jahre verloren. Und ich musste schon auch an die Stimmung von so mancher Weimar-Literatur denken. So diese letzten Swing-Tänze und diese ganz ausgedehnten Passagen, die den Songs irgendwie auch da so reingeordnet werden, dann auch die, dann natürlich Klezmer, also halt auch eine bestimmte Art von Musik, die natürlich den Nazis im besonderen Maße ein Dorn im Auge ist. Und das fand ich irgendwie schon echt schön auch aufgegriffen. Also ich fühlte mich in dieser beschwingten und beswingten Welt dann doch sehr wohl. Allgemein, weißt du, man kann über diesen Roman, glaube ich, nicht ohne Erwartungen sprechen. Ich habe das Gefühl, in der Presse hat sich ein Urteil so ein bisschen durchgesetzt. Man hat mehr erwartet. Man hat so einen letzten großen Wurf, ein Abschlussstatement über Amerika, über unsere Zeit, über das eigene Werk erwartet und dann Minor Work, eine Marginalie seiner Karriere bekommen. Und ich würde sagen, ich verstehe das alles, aber ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit und das schien vielen so gegangen zu sein, oder? Man hat an diesem Roman sehr viel Freude einfach. Er ist witzig, er ist gewitzt, er ist schnell, er hat viele so Wortspiele einfach in den Dialogen. Mhm. Der nimmt einen schon mit und diese Musikalität, die breitet sich auf alles aus in diesem Buch.
Ich hatte das Gefühl, dass die etablierte Literaturkritik den Roman vielleicht gar nicht zu Ende gelesen hat, weil was mich verunsichert hat, ist einfach, dass ich in fast jeder zumindest amerikanischen Rezension ähnliche Sachen las, die alle auf den ersten 50 Seiten dieses Romans passieren. Und dann irgendwie dieses Statement zu bekommen, ja, man hat ein bisschen mehr erwartet, hat mich doch ein bisschen verunsichert. Dann las ich in teilweise deutschen Rezensionen noch einfach faktisch falsche Sachen. Nämlich, dass dieser Roman parallel zur Verhaftung von Al Capone spielen würde.
Nee, später nach.
Wo ich dachte, nein, das steht danach, das wird auch explizit auf der ersten Seite genauso gesagt. Also ja, mir erschien tatsächlich die etablierte Literaturkritik hier aber auch ein bisschen sloppy, also ein bisschen faul. Die wirklich spannenden Rezensionen habe ich auf YouTube und auf Goodreads gefunden. Vor allem möchte ich vielleicht mal kurz The Bookchemist hervorheben, einen, ich glaube, italienischen Buch-YouTuber, der aber auf Englisch Videos macht, der eine sehr schöne Review zu Shadow Ticket gemacht hat, der nämlich einen sehr interessanten Vergleich zu Final Fantasy gezogen hat und Thomas Pynchon Literatur, weil er meinte, ihn erinnert die Art und Weise, wie Thomas Pynchon erzählt, immer ein bisschen an so JRPGs, dahingehend, dass es eine Storyline geht, in dem es darum geht, Gott zu töten, eine Storyline, in der man sich fragt, was der Sinn des Lebens ist, und eine, in der es darum geht, ein Schaf großzuziehen und den Schafwettbewerb zu gewinnen.
Ja, wenn das alles wie in Final Fantasy X irgendwie nur ein Traum gewesen wäre, das würde mir total einleuchten. Und auch, wenn wie in Final Fantasy VI irgendwann die Welt untergeht und wir uns durch ihre düstere Version bewegen oder das schon passiert ist, auch das würde mir einleuchten.
Ich fand diese Idee noch ganz gut, weil ja, das kann man, glaube ich, gleich zu Pynchon auch sagen. Hier ist eben das Nebeneinander vielleicht das, was ihn häufig auch zu einem überfordernden Autoren macht oder ihm dieses Label überfordernder Autor eingebracht hat. Hier wird fast jeder Handlungsbogen erstmal gleichwertig betrachtet und aus jedem Handlungsbogen könnte etwas Relevantes entstehen. Und das kann eben einmal sein, wir suchen die entführte Tochter eines Käsemilliardärs oder wir gucken zu, wie Europa langsam im Faschismus verschwindet. Das ist, glaube ich, das, was man verwirrend finden könnte hier. Pynchon unterscheidet nicht zwischen, sage ich mal, Haupt- und Nebenhandlung. Hier ist entweder alles Haupthandlung oder alles Nebenhandlung, weil eben andere Dinge jetzt wichtig sind, wie uns häufig in diesem Roman auch genannt wird.
Ja, das viel angesprochene Rhizomatische, das nebeneinander existierende, diese ganzen Körper, die jetzt nicht zwangsläufig alles in die klar greifbaren Organe zerlegen müssen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, hier ist es klarer als sonst, obwohl natürlich immer noch diese Hyperlink-Logik ist. Also für mich ist Pynchon ja auch immer so ein Internetautor avant la lettre gewesen. Jemand, der schon in den 70ern eigentlich so schreibt, wie wir heute vielleicht die Welt wahrnehmen. Und auch all diese absurden Namen, die heute zum Beispiel Internetfirmen und all diese Gestalten da draußen haben, die sind bei ihm schon auch irgendwie präfiguriert. Also das war vielleicht auch die, glaube ich, das, was die Erwartung so hochgeschraubt hat. Also spätestens so nach 9/11 sind wir ja auch irgendwie in dieser paranoiden Pynchon-Welt wieder zurück. Sie hat irgendwie alles erfasst. Wir erkennen da vieles drin wieder. Und wenn wir heute uns, also ich weiß nicht, glaube ich, die New York Times war das denn, die über sowas geschrieben hat, wie, okay, gerade ist da so eine seltsame Regierungsorganisation namens DOGE, die irgendwie alles umformt und es passieren total groteske Sachen rund um den Präsidenten. Also sowas wie Epstein oder sowas, das könnte für mich ja auch total so eine Pynchon-Figur sein. Aber ich habe das Gefühl, er ist schon jetzt gerade nicht jemand, der einsteigt in genau das, der sich nicht irgendwie, er ist nicht high on his own supply, er versucht jetzt nicht damit so einen Triumphzug anzutreten, sondern er geht wirklich zu vertrauten Elementen zurück und er arbeitet mit dem, was besteht. Also er macht ja auch explizite Anspielungen an Frühromane. Ich glaube, was die Leute enttäuscht ist, dass das nicht mal ein großer, neuer, eigenständiger Entwurf ist, sondern dass das sich so mühelos ins Gesamtwerk einfügt, dass es wie ein weiteres Puzzlestück irgendwie ist. Diese Enttäuschung kannst du doch auf irgendeiner Ebene verstehen, oder? Ich würde sie auch nicht teilen, ich hatte genug Freude damit, aber ich verstehe schon, was die Leute wollten irgendwie.
Es ist halt, also diese Enttäuschung kommt halt bei jedem neuen Roman von Pynchon, ja, wenn man das Ganze mal bis zum Erscheinen von Vinelands zurückverfolgt. Deswegen
bei Inherent
Vice
standen
halt
exakt dieselben Sachen in den Kritiken.
Ja, genau, und also man kann zum Beispiel ja noch, wenn wir da noch mal ein bisschen zurückgehen wollen, bei Vinland verstehe ich vielleicht, dass man da knapp 20 Jahre nach Gravity's Rainbow ein bisschen in Anführungszeichen enttäuscht ist, weil man nicht noch mal ein 900 Seiten Mammutwerk bekommen hat, sondern ein 400 Seiten Comedy-Thriller. Aber das ist doch auch eine etwas merkwürdige Anspruchshaltung von einer Literaturkritik heraus, von so einem Autoren jedes Mal zu erwarten, das Rad neu zu erfinden oder jedes Mal nochmal das definierende Buch der amerikanischen Gesellschaft der Nachkriegszeit zu schreiben. Ich glaube, Pynchon hat sich wenig vorzuwerfen als Autor, wahrscheinlich sogar gar nicht, weil er immer, ich möchte nicht sagen, das Gegenteil von dem gemacht hat, was man erwartet hat, aber weil er, wie du schon gesagt hast, seinem Werk treu geblieben ist und niemals für LeserInnen-Erwartungen geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was man von wenigen Autoren am Ende ihrer Karriere wirklich sagen kann. Ich möchte hier nichts an die Wand schreiben, aber wenn Herr Pynchon sich jetzt nochmal 13 Jahre Zeit lässt mit einem neuen Roman, dann wird das schon schwierig.
Na, 101 wäre auf jeden Fall auch irgendwie ein tolles Alter für einen letzten Roman. Ich würde dir im weiten Teilen da zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Verweigerung, diesen großen Entwurf, dass das gut zu seinem Werk passt. Weil wie du schon angedeutet hast, wir haben hier zuletzt eigentlich immer diese Noir-Detektive gehabt. Und wenn wir irgendwas über die wissen, dass sie irgendwann nichts mehr aufgeklärt haben, dass es dann in den 40ern, 50ern eigentlich nur noch darum ging, durch den Nebel zu laufen, um die Tatsache, dass diese klaren zu findenden Wahrheiten, die Antworten, die Lösungen, dass die uns abhanden gekommen sind. Und auch dieser Roman versucht jetzt nicht, dann irgendwie die Weltformel doch noch herauszukristallisieren, sondern bietet nur noch mehr Spuren, noch mehr Red Herrings, noch mehr Andeutungen, die sich uns als Angebot darbieten, uns weiter zu verlieren, noch weiter eben in den Nebel seiner Welt hineinzugehen. Aber gleichzeitig ist es auch schon ein sehr konkreter Roman, oder? Zumindest insofern, dass, also ich möchte nicht diese 1:1 Übertragung machen, aber diese Angst in den Faschismus zu fallen und die Amerika-Vorstellung der Gegenwart, die fallen ja schon sehr stark zusammen. Das wurde in allen Kritiken auch so festgenommen. Was machst du denn mit dieser historischen Schablone, wenn wir das jetzt, diese 30er Jahre, auf die Gegenwart legen und da irgendwas untergeht, da eine neue Phase beginnt? Was passiert da mit dieser Schablone? Also was hast du das Gefühl, wenn du das so übereinander legst, was passiert dann? Oder sagen wir, wenn du das so als Folie über die Gegenwart klebst?
Ich bekomme eine spannende Illustration von einer Zeit, in der es bequemer ist, die Augen zu verschließen oder, sage ich mal, so weiterzumachen wie bisher, weil das hat ja schon immer funktioniert. Und ich möchte nicht sagen, wissentlich ins Unglück zu laufen, aber ich glaube, dieser Roman tatsächlich illustriert das Augenverschließen ganz gut, das wir auch heutzutage bei vielen Leuten sehr gut sehen. Denn es ist natürlich einfacher, Problemen den Rücken zuzukehren und zu warten, bis sie sich so weit auftürmen, dass sie dich überstürzen, als sich konkret damit auseinanderzusetzen. Ich musste auch ein bisschen denken an Erich Kästners Fabian. Du hast ja schon die Weimarer Republik Literatur angesprochen und da haben wir vor ein paar Jahren, ja 2021, auch eine Verfilmung von Dominik Graf bekommen, die ähnlich ein historisch modernes Berlin uns entworfen hat, um eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Und natürlich geht Pynchon jetzt nicht ganz so verfremdend vor, wie Graf das in seinem Film kann. Also es gibt jetzt hier keine Szene, in der man in den 30er Jahren über eine Straße läuft und Stolpersteine sieht. Aber ich gebe dir total recht, die Bezüge zur Gegenwart sollen getätigt werden. Nazis werden explizit erwähnt, auch gern explizit verbunden mit einem, naja, mal gucken, was da passiert. Oder sogar noch zynischer mit einem, naja, die kommen bald an die Macht. Da trifft Hicks irgendwann mal einen alten Kumpel, Uhl, der jetzt Ulrich heißt, der zu ihm sagt, naja, du solltest jetzt der Partei noch beitreten, das könnte in ein paar Wochen schwierig werden, dann könnte es vielleicht schon zu spät sein. Also Pynchon geizt hier nicht mit tatsächlich direkten Referenzen und das ist natürlich auch wichtig und richtig. Aber ich glaube, vor allem ist es ein Buch, das eben zeigt, wie die Augen verschlossen werden. Das aber natürlich nicht als Lösung anbietet, sondern einfach als die bequemste, nachvollziehbarste Möglichkeit hinstellt.
Ja, es gibt ja verschiedene Perspektiven, verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also natürlich einerseits so das Augenverschließen, sich in der Arbeit, im Dahingetriebenwerden ergehen. Ich glaube, das ist so die Hex-McTaggart-Perspektive am Anfang, denn ich finde es ja schon offensichtlich, dass der Roman zweigeteilt ist. Die ersten 150 Seiten sind wir in Milwaukee und die zweiten 150 Seiten sind wir in Europa. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man könnte sich doch auch das alles angucken wie einen Traum, aus dem man dann irgendwann erwacht und dann ist man in der Realität. Also das ist vielleicht auch das Augenverschließen, dass man irgendwann auch so, vielleicht so fast so Siddhartha-mäßig so einmal aus diesem kleinen Zirkel heraustritt. Und der ist sicher auch voll von Bombenangriffen und Gewalt und die Prohibition ist ja auch irgendwie ein Konfliktfeld, wo jeder sich in Stellung bringt für die Welt danach. Aber gleichzeitig ist da dann eben eine Welt, die schon viel weiter ist. Und ich glaube, ich fand spannend diese Umkehrung. Also für Amerika ist ja immer Europa die alte Welt. Und hier hat man plötzlich das Gefühl, Amerika ist zu diesem Zeitpunkt selbst die alte Welt geworden. Und da ist dieses neue, wilde, chaotische Europa irgendwie, also das mich fast so an die Mandschurei in den chinesischen Filmen und Romanen dieser Zeit irgendwie erinnert, dass auch irgendwie so ein wilder Westen dafür ist. Wir haben auch so Sachen, die so ein bisschen wie diese Zonen sind aus manchen anderen Romanen, vor allem so chaotische Konfliktfelder, wo so alles irgendwie so ineinander greift. kämpft und jeder gegen jeden irgendwie kämpft. Also ich stelle mir immer so Bilder von so gewaltigen Schlamm- und wüstenartigen Feldern vor, durch die diese Motorräder rattern und dann kommen da diese Motorradvampire und Golems fahren da rum hinher. Und man hat das Gefühl, so absurd diese Welt auch ist, die ist irgendwie wirklicher als dieses kleine, beschauliche Milwaukee, das dann auch in so einem längeren Monolog irgendwie tatsächlich nochmal ergriffen wird. So diese Sehnsucht nach einem normalen Milwaukee vor dem Faschismus, da gibt es ja so einen sehr schön ausformulierten Satz in einem der späteren Kapitel. Und das andere, was ich so als Zeitbeschreibung sehe, als Möglichkeit damit umzugehen, ist tatsächlich, wie du schon so andeutest, so diese Unterwerfung. Und ich habe auch schon das Gefühl, wir sehen das ja in vielen europäischen Ländern, wir erleben das überall, dass Menschen die Veränderung kommen sehen und sich überlegen, wie kann ich da teilhaben, wie kann ich davon profitieren. Wir sehen vielleicht auch die kulturellen Figuren, die so sich dem neuen Regime und der neuen Perspektive und Moral jeweils schon andienen, egal ob das jetzt Österreich oder Deutschland oder Amerika ist. Da haben wir all diese Übergangsfiguren, die so eine neue Welt schon so ein bisschen andeuten. Und ich habe das Gefühl, dieser Roman ist voll davon. Ich finde aber, er hat noch andere so Gegenwartsbezüge. Ich fand die Technologie hier spannend, die immer so nah ist am Magischen, die immer so wieder verzaubert worden ist. Also ob das jetzt U-Boote unter dem Eis in Lake Michigan sind oder der radioaktive Käse, der irgendwie beginnt zu denken und eine eigene Entität irgendwie wird, oder wie schon angesprochen, diese Golems, die Vampire, diese Menschen auch, die irgendwie mit ihren Motorrädern verwachsen, und auf der anderen Seite natürlich auch diese ganzen Hellseher und Spiritualisten, die auch irgendwie mit dieser Technologiewelt zusammenhängen, die auch damit zusammenhängen, dass plötzlich alles mit Funk verbunden ist und die Sachen verschwinden und auftauchen lassen können, wie das vielleicht ein Teleporter machen würde. Also das ist eine Welt, in der die Technologie wieder ins Magische kippt, und ich habe das Gefühl, das deckt sich ja doch auch mit der Erfahrung, die wir gerade machen. Also wir stehen vor künstlicher Intelligenz und wir stehen vor all diesen riesigen Konzernen und auch vielleicht von der Software, den wir jeden Tag benutzen, und fühlen uns dann nicht, als wäre das alles proprietär und zugänglich, sondern als würde das auch deutlich uns beherrschen. Also wer hat nicht schon in irgendeiner Form die Erfahrung gemacht, oh, jetzt habe ich mich wieder eine Stunde von Instagram Reels oder von TikTok oder von irgendwelchen YouTube-Algorithmen oder von irgendwelchen Rabbit Holes so aufsaugen lassen. Und diese Rabbit Holes sind ja auch immer ein bisschen eine Spiegelung von dem, was eben Thomas Pynchon als Autor macht. Er führt uns hinab, er führt uns in eine Welt von Verlinkungen, von Hypertext, von chaotischen Bezugsrahmen und Referenzwelten und lässt uns dann mit unserem begrenzten Wissen, mit unserem begrenzten Zugang schauen, wo wir anknüpfen und wo wir abgestoßen werden.
Das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr schöne Analogie, also dass das Rabbit Hole, das Erzählen als Rabbit Hole, denn grundsätzlich kann man ja sagen, funktioniert dieser Roman Shadow Ticket so, dass uns das Higgs Taggart durch die Gegend läuft, eine Figur trifft, und dann gibt es meistens einen Rückblick darüber, wie entweder diese beiden Figuren sich getroffen haben, woher die sich kennen, oder allgemein, was die andere Figur bisher so gemacht hat. Und manchmal gibt es in dem Rückblick dann noch einen Rückblick, oder wir verzetteln uns irgendwo ein bisschen. Aber das ist schon typischer Noir-Roman, beziehungsweise würde ich sagen, eher so typischer Neo-Noir-Roman. Mich hat das grundsätzlich sehr an den Schreibstil von einem Don Winslow erinnert. Hm. Also weiß ich, ob du mal Winslows Amerika-Trilogie gelesen hast, wo er ja auch Schlüsselromanmäßig den War on Terror verhandelt. Da beginnt eben auch jedes Kapitel eigentlich damit, dass da irgendwie steht, Eddie sitzt auf der Couch, er erinnert sich, wie er da hingekommen ist. Das ist folgendermaßen passiert. Mhm. Nur dass es bei Pynchon, glaube ich, es verspricht eine Klarheit, die es dann am Ende nicht gibt. Soweit es am Ende dann doch eben wieder nebulös bleibt, weil, wie du schon gesagt hast, etwas übernatürlich, etwas Absurdes hineinkommt. Oder weil Figuren an manchen Sachen auch einfach gar kein Interesse haben. Und das finde ich so schön. Ich glaube, und das macht Higgs Taggart eben auch zu einer lebendigen Figur. Der hat am Anfang auf vieles einfach auch gar keine Lust. Der möchte nicht Teil dieses Abenteuers sein.
Er möchte.
Und das lässt er auch jede Figur spüren.
Er möchte auch niemand Konkretes sein, oder? Es gibt mehrere Stellen, wo er über Religion spricht, und er nennt jedes Mal eine andere Konfession. Ich habe mir dann irgendwann das aufgeschrieben. Also er sagt so Sachen wie, erst er wäre Lutheraner, später erzählt er wäre Methodist. Und ich habe das Gefühl, er ist auch so ein bisschen transzendental, obdachlos, allgemein, ohne konkretes Ziel. April könnte irgendwie ein Bezugspunkt sein. Und er möchte nirgendwo über sich hinauswachsen. Er möchte auch nicht aus dem Land. Also ich habe das Gefühl, das ist ja auch fast so ein bisschen wie so dieser amerikanische Isolationismus, so dieses Gefühl, man möchte nicht teilhaben an dieser Welt da draußen, auch die Augen verschließen. Der Kriegseintritt war ja in den USA dann später auch sehr lange noch eine Diskussion. Also soweit, dass dann irgendwie Chaplin noch Ärger dafür bekommt, dass er irgendwie kritische Sachen über Hitler macht oder sowas. Aber ich finde diesen konfessionslosen Mann auf der Suche, das ist schon so der zentrale Protagonist bei ihm. Natürlich, manchmal ist es auch eine Frau, aber tendenziell geht es irgendwie um eine Selbstfindung, die unmöglich geworden ist, weil das Selbst irgendwie verschwunden ist, weil das Subjekt verschwunden ist. Das ist schon auch, was wir mit Taggart hier irgendwie haben. Oder so dieser Mensch, der nur noch schemenhaft funktioniert und den er, glaube ich, eben, also der Autor Thomas Pynchon, im Noir findet. Ich glaube, das findet er so spannend, dass diese Menschen dort eher von der Welt getrieben wird. Man hat eher das Gefühl, die Welt bewegt sich, als dass die Protagonisten das tun, weil dass der irgendwie auf einmal in Europa landet, das war ja nicht sein Plan, sondern da passieren drei Schnipser oder drei Kapitelübergänge und plötzlich ist er da. Und ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig für ihn. Die Welt bewegt sich, nicht die Figuren.
Genau. Und ich glaube, was wahrscheinlich auch noch dazu zählt, dass dieser Roman vor allem von Rezensenten als Post-Noir, das sind ja alles sehr so wabernde Kategorien, auch eingeordnet wird, ist das im klassischen Noir, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was drüber erzählen, du hast dich filmisch ja auch ein bisschen damit beschäftigt, dass da der Detektiv zwar schon eine Figur ist, aber er ist vor allem auch eine Oberfläche. Also so Philip Marlowe, Sam Spade, das sind sehr klar umrissene Figuren, das sind eben die coolen Typen, die vor allem reagieren und einen schnodderigen Spruch drauf haben. Und irgendwann so in den 80ern, 90ern, das ist jetzt so mein grobes Verständnis davon, gehen wir dazu über, diesen Private Eyes plötzlich auch Probleme anzudichten, also ihnen tatsächlich wirklich Eheprobleme zu geben, persönliche Probleme zu geben. Und bei Shadow Ticket ist es ja, und das macht es dann wahrscheinlich post-noirig, dass die Lösung des Falls überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht, dass es eigentlich nicht mal mehr einen Fall gibt, sondern wie du gesagt hast, wirklich nur noch Figuren sind, die auf eine Welt reagieren müssen. Wie siehst du das?
Ich würde dir in weiten Teilen komplett zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, so dieser späte Noir sucht gar nichts mehr, sondern ist sich eigentlich bewusst, dass die ganze Welt sich in Schatten verwandelt hat und dass diese Menschen auch nicht mehr richtig Menschen sind, sondern ich habe auch das Gefühl, diese Bewusstlosigkeitszustände sind auch Aussagen über die Abwesenheit von Bewusstsein in diesen Figuren. Also ich denke an so Geschichten wie The Long Goodbye oder sowas, wo unsere Noir-Helden ja auch immer wieder irgendwie niedergeknüppelt werden und irgendwo aufwachen. So ein Zugang, den dann ja später auch so Post-Noir-Autoren wie so hier Haruki Murakami hat ja zum Beispiel in Hardboiled Wonderland auch genau das, dieses Gefühl von man wacht irgendwo plötzlich auf, so mehrfach angedeutet und darunter so eine seltsame Erzählwelt irgendwie verortet. Aber ich glaube, genau das erlebe ich auch hier. So Menschen, die kaum noch Menschen sind, die durch äußere Umstände und äußere Herrschaft und äußere Kontrolle so in etwas anderes, in Höhlen irgendwie verwandelt werden. Und ich habe das Gefühl, was uns dieser Roman dann überzeigt, ist die Rückkehr nach Europa, die Auseinandersetzung mit etwas wirklich Existenziellem, mit einem Verlust, der über das Selbst hinausgeht, mit der Verlust von etwas Größerem, der Verlust einer alten Idee von zivilisatorischen Werten, die vielleicht immer schon verloren waren. Also ich meine, das sind ja auch alles so postkoloniale Zustände. Wer weiß, ob dieser Westen als Konstrukt überhaupt so viel jemals an Wert hatte. Ich habe das Gefühl, das ist bei Pynchon ja eigentlich doch eher kritisch. Aber ich habe schon das Gefühl, er findet dort wieder etwas und er wird dort wieder ein bisschen mehr Mensch. Er steht dort wieder in Bezug zu anderen, also dass wir dann nachher Perspektiven wechseln können, dass andere Figuren mehr Raum einnehmen können, das hat auch damit zu tun, dass dieses Übermaß an so einem seltsamen Selbsterhaltungstrieb, so ein bestimmter Egoismus in der im Selbstverlust, dass der irgendwie wieder beiseite gedrängt wird. Also ich habe schon das Gefühl, wenn du so diese großen Abenteuergeschichten oder sowas aufgreifst, das ist auch so ein bisschen so ein Han Solo-Charakter, der irgendwie dann am Ende doch sich für die Dinge irgendwie interessieren muss, der doch irgendwie eingreifen muss. Weil es gibt da, finde ich, wahrscheinlich die zentrale, wahrscheinlich die emotionalste Passage, die mich fast so an Schindlers Liste erinnert hat oder sowas, wo dann in so einem ganzen Absatz darüber geschrieben wird, wen hätte man noch retten können? Was hätte man tun können? Wieso die Gleichgültigkeit? Wieso diese Hoffnungslosigkeit, wenn man weiß, egal wie man sich einsetzt, man hätte vielleicht hier und da dieses gesamte Maß an Geschichte, diese gewaltige nebulöse Konstruktion doch irgendwie formen können. Egal wie gleichgültig diese Welt bei einem Pynchon erscheinen muss, dieses endlose Netz aus Verweisen und Meta- und Meta-Kommentaren, Es macht trotzdem Unterschied, dass man hilft in den entscheidenden Momenten. Und darum schien es mir auch irgendwie zu gehen. In all diesen Übergangszuständen, in all diesen großen Verwerfen sind die Figuren nicht einfach Idioten der Geschichte, sondern können trotzdem irgendwas tun. Und ich glaube, das ist so, wenn es der letzte Roman bleibt, was uns Pynchon ganz am Ende mitgibt, dieses Gefühl, ihr seid nicht nur wie in meinen Geschichten Opfer und werdet herumgeweht, sondern ihr könnt immer eingreifen. Und das klingt irgendwie auch nach einem Klischee, wenn ich so ausformuliere, aber ich finde in der Art, wie er es untergehen lässt in seinem gesamten Wust, doch irgendwie auch inspirierend auf irgendeinem Level. Also ich war schon irgendwie beeindruckt von dieser letzten kleinen Geste, die ich dann in den späten Kapitel des Romans so mitgenommen habe.
Ich habe, ja, da hast du vollkommen recht, denn tatsächlich frühere Pynchon-Romane nicht unbedingt Lösungen angeboten haben, sondern sowas gesagt haben, wie die Welt ist sehr, sehr unübersichtlich und du kannst als Individuum eigentlich nur verlieren. Das Beste, was du tun kannst, ist Spaß haben. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da berührt diese ausgestreckte Hand zum Aktivismus tatsächlich sehr. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass dieser Roman auch ein bisschen im Dialog mit der Verfilmung One Battle After Another steht. Also nicht nur, weil hier eben zumindest gewisse Väter von Figuren auftauchen, die dann in Vineland höchstwahrscheinlich Hauptfiguren werden. Also hier kommt eine Skeet-Wheeler-Figur vor. Den Namen Wheeler kennen wir natürlich aus Vineland als Zoid-Wheeler. Vielleicht besteht hier ein Verwandtschaftsverhältnis, wer weiß das schon. Aber auch dieses Verweisen auf gewisse Dinge, die nicht mehr so wichtig sein werden. French 75s werden hier an einer Stelle auch einmal geraucht. Und wir haben uns auch länger über One Battle After Another unterhalten. Und ich habe dem Film auch zugehalten, dass dort am Ende zumindest jetzt kein Aktivismusaufruf, aber zumindest eine Affirmation von Aktivismus und vom sich einsetzen stattfindet. Das passte für mich ganz gut zusammen. Es ist wahrscheinlich zeitlich eigentlich nicht möglich, dass das Pynchon auf diesen Film reagieren kann, wenn Anderson ihm nicht vielleicht eine Vorabkopie gezeigt hat oder sowas. Aber das fand ich doch auch sehr spannend, dass hier einmal die Bearbeitung eines Pynchon-Stoffes und der eigene Pynchon-Stoff am Ende zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Und eben sagt, man darf sich nicht verstecken hinter dem postmodernen Geschwätze, sondern man muss eben auch nach draußen gehen, man muss sich auch einsetzen.
Ja, und das vom Vertreter des Postmodernismus Nummer 1. Ich würde sagen, gleichzeitig haben wir am Ende ja auch einen seltsamen Übergang in so eine Art Parallelwelt, eine andere Variante Amerikas, die wir mit Bruno auf diesem U-Boot dann tatsächlich erleben, als wir bei der Freiheitsstatue ankommen. Und auch das ist in vielen Kritiken angesprochen worden. Auch in Against the Day gab es irgendwie so Paralleluniversen, parallele Varianten der Vereinigten Staaten. Und ich würde sagen, auch das passt ganz gut zu diesem Thema von Handlungsfähigkeit im Angesicht der Katastrophe. Weil, wenn wir uns überlegen, dann ist es natürlich ein großer Teppich, eine große Textur, aber was Pynchon, glaube ich, immer gemacht hat, ist das Auflösen des Totalen in das Partikulare, weil er ja nie sagt, das ist einfach nur ein großes Kuddelmuddel, das ist verwischt, sondern ich habe schon das Gefühl, er hat auch jeden dieser kleinen Charaktere ernst genug genommen. Wie du gesagt hast, jeder könnte der Anfang einer großen eigenen Erzählung sein und jeder könnte irgendwie eigentlich auch einen eigenen Roman anführen und ich glaube, das ist schon der Versuch. Wir brechen auf, dass alles eins ist, ein großer Monokult, ein Monolith, der sich vor uns aufstellt, sondern das ist ein Werk über die Splitter und über die Kleinteiligkeit und die Tatsache, dass, wenn wir das Totale aufbrechen können, dass es dann weniger erdrückend und weniger unbeschreiblich halt irgendwie wird. Also ich glaube, das ist ja der Versuch in seinem Werk, oder diese unbeschreibliche, vernetzte neue Welt zu erzählen, um ein Außen zu ermöglichen, weil dann haben wir das Buch in der Hand und wir können von außen auf das Chaos, das uns umgibt, schauen und dort vielleicht ein bisschen Übersicht gewinnen.
Eine Idee, die ich noch sehr mochte, ist zumindest, du hast gesagt, dass du dich, ich weiß nicht, ob du dich mehr zu Hause gefühlt hast, als wir in Europa waren, oder dass du diese Welt glaubhafter fandest, als dann tatsächlich Golems und Vampir, die Vlad Boys, die bestimmt auch nur zufällig so genannt sind und überhaupt nicht an irgendeine amerikanische Gruppe erinnern sollen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, jetzt wo du sagst, da könnte man drauf kommen, auf jeden Fall.
Mir ging es nämlich ein bisschen anders und das fand ich ein spannendes Lektüre-Erlebnis. Ich habe diese Noir-Welt in Milwaukee mehr gekauft. Vielleicht einfach, weil Pynchon sich hier wirklich auf austradierte Erzählmuster verlassen kann, weil er einfach nur Namen hinstellen muss und wir wissen, was für ein Genre wir sind. Und als es dann nach Europa ging, wie du schon gesagt hast, wird alles etwas fantastischer, etwas nebulöser, für mich aber auch konstruierter und künstlicher. Und ich habe mich gefragt, wie wohl ein Amerikaner diesen Roman liest, wenn er, also ob er dann zum Beispiel Milwaukee als künstliches Konstrukt begreifen würde und sagen würde, ja gut, das ist jetzt wieder so eine popkulturelle Version einer Stadt und dann Europa als wieder glaubhaft ansieht. Also dass ich als Europäer hier mich in einem Konstrukt heimatlicher gefühlt habe als in dem, in Anführungszeichen, realen Ort.
Ja, ich glaube, ich habe mich gleichermaßen einfach in der Sprache, in der Art, Welt zu ordnen, von Pynchon heimatlich gefühlt. Aber es ist natürlich immer so eine gewisse Comic-Grundlogik und ein Gefühl von Übersteigerung, von Zuspitzung. Und du hast recht, das, was da in Europa passiert, das ist weit weg von allem. Also mir fallen sehr wenig Zugänge, die den Krieg so comichafte, so Robert Crumb-mäßig irgendwie erzählen und bereit sind, dort, wie du schon sagst, so diese seltsamen Proud Boy-Vampire langdonnern zu lassen und die Golems und all diese Absurditäten. Aber das fügt sich natürlich in eine Welt ein, bei der das Absurde so ausgestellt wird. Also ich habe das Gefühl, diese immer präsente Metaphernwelt des Käses, die auf ganz viele verschiedene neue Art und Weisen aufgegriffen wird, die geht auch hin und suggeriert einem Leser, einer Leserin, das ist eine Welt, in der Absurdes passiert, Fremdartiges, aber die ihr trotzdem ernst nehmen müsst. Also ich habe das Gefühl, der Käse setzt so eine gewisse Basis, weil es ist nicht Al Capone, sondern es ist der Al Capone des Käses. Also wir sind so leicht verschoben und da sind auch so Wortassoziationen so im britischen, englischen, cheesy irgendwie, so weil das Kitschige, aber vielleicht auch cheese und to cheese und so. Das alles irgendwie immer so ein bisschen mit so einer leichten Entwertung und Verschiebung und mit so einem, mit dem Geruch, der uns in die Nase steigt, zu tun hat. Und ich habe schon das Gefühl, er benutzt das alles, was in Europa passiert, um uns zu sagen, gerade weil das so absurd ist, heißt das, dass ich das absolut ernst meine? Je dringlicher mir etwas erscheint, desto mehr muss ich es in den Comic verschieben. Ich habe das Gefühl, das war bei ihm ja eigentlich schon immer so, dass in dem Moment, in dem die Katastrophe einbricht, das kaum noch mit einem Sprachregister zu fassen ist und dass es dann mehr aufgelöst und diffundiert werden muss irgendwie. Oder wie hast du das erlebt? Also ist dieses Chaos in Europa ein Ausdruck der Dringlichkeit, mit der er diese Situation betrachtet?
Bestimmt. Ich musste über deine Käseaufzählung gerade noch weiter nachdenken, weil Pynchon ja auch tatsächlich hier dieses eigentlich absurde Konstrukt des Al Capone des Käses nimmt, um uns dann da doch wieder aber in eine sehr ernste, echt weltliche Gefahr zurückzubringen, um zu zeigen, was bedeutet es eigentlich, wenn Käsepreise steigen? So, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das eigentlich für die Weltwirtschaft? Und das mag sicherlich auch ein Pynchon-Mechanismus sein, mit etwas sehr, sehr Absurdem anzufangen, dir das dann aber so haarklein durchzudeklinieren, dass du am Ende bei einem sehr, sehr ernsthaften Problem angekommen bist. Oder tatsächlich wirklich verstehst, wie Käse und Eisproduktion auf die Wirtschaft einer Stadt einwirken.
Ja, und ich meine, an manchen Stellen wird dann, es gibt ja dieses Dairy Symposium, wo das dann Ganze ins Metaphysische überhöht wird, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde ihn meistens schon super lustig. An manchen Stellen war er mir schon zu albern. Also wenn es dann um die Semi-Military Entity Greater Milwaukee Area geht, kurz SMEGMA, dann dachte ich auch so, puh, das ist auch ein bisschen Flachwitz. Und hier und da habe ich schon das Gefühl, so dieser endlose Schöpfungswille kippt mir auch in Zustände, in Sätze, wo ich ein bisschen mit den Augen rollen muss. Also da wird dann auch so dieser Gag hier mit Vlad the Impaler, der sich darüber beschwert, dass ihn alle so nennen und nicht irgendwie Vlad the irgendwas anderes. Also er hat die Herbe ja nicht nur das gemacht. Da dachte ich auch so, boah, das ist aber auch echt ein alter Witz, der da nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Und deshalb bin ich so, das habe ich schon an ein paar Stellen gehabt, dass ich dachte so, in seiner Nachlässigkeit, die natürlich ganz dezidiert auch System hat, kommt er manchmal auch an Stellen raus, die ich so ein bisschen trivialisierend und banal finde, aber meistens finde ich ihn schon sehr sicher und ich finde das auch gerade sprachlich doch an vielen Stellen einen sehr formvollendeten Roman, der ganz viele tolle Einzelsätze hat, wo man sich viel zitieren und niederschreiben und nochmal durchdenken möchte. Also das ist auch so viel Angebote für so, keine Ahnung, so wenn man früher eine ICQ-Signatur hatte oder in einem Internetforum eine Signatur, so ein sowas hatte, da würde man das dann reinposten. Also das ist, glaube ich, auch so ein Roman, der als Kultroman viel anbietet. Und viele haben ja jetzt schon gesagt, ja, der wird dann später als so ein randständiges Nebenwerk gelten und irgendwie tief hinab sinken nach unten. Ich glaube, dass einerseits bei einer Romanzahl von 9 nicht so richtig, aber gleichzeitig ist da doch genug drin, dass der irgendwie auch überdauern wird. Also ich glaube schon, dass wir den jetzt alle gerade ein bisschen überschätzen und der dann nachher doch, wenn er im Kontext sitzt und wenn er irgendwie von seiner Zeit so ein bisschen gelöst ist, eher wächst als zusammenschrumpft.
Ich möchte auch hier nochmal auf die allgemeine historische Pynchon-Rezeption verweisen. Das passiert nämlich eigentlich auch mit jedem Roman. Also gerade Vineland ist natürlich auch ein Roman, der damals eher verrissen wurde, wo jetzt viele Leute sagen, sollte Vineland nicht eigentlich Gravity's Rainbow im Literaturstudium ablösen auf den Lehrplänen? Also ja, da hast du recht, da dürfen wir in den nächsten Jahren bestimmt gespannt sein. Die Pynchon-Rezeption, wie wir auch schon gesagt haben, ist leider manchmal ein bisschen hyperbolisch, ist leider vielleicht von falschen Erwartungen geprägt. Aber wir können erstmal froh sein, dass wir dieses Buch an sich haben. Ich möchte ja zu deiner Erwähnung des Trivialen nochmal sagen, da stimme ich grundsätzlich zu. Ich vertraue, also keine Ahnung, ich lese nur, glaube ich, selbst den blödesten Gag, den Pynchon hier macht, und er macht, wie du auch schon aufgezählt hast, einen Haufen blöder Gags hier. Immer irgendwie mit dieser Erwartung, dass da in 5 Seiten nochmal was draus wird, wo ich dann denke, ah, okay, deswegen musste das Smegma heißen. Aber manchmal heißt die Urkelzung noch immer einfach nur Smegma, weil es lustig ist. Und ich glaube, das ist so, glaube ich, weswegen ich Pynchon vielleicht auch fast etwas zu viel verzeihe. Aber grundsätzlich alles erstmal mit einem Namen mal gucken, wo mich das irgendwo später nochmal wieder treffen wird, lese.
Ja, in meinem Kopf war Pynchon auch immer, und das ist sicher natürlich auch ein blödes Vorurteil, so eine Art Autor, über den sich junge Männer im Internet unterhalten. Ich musste sehr lachen vorhin.
Natürlich.
Ich habe so einen Beitrag von 1997 aus dem amerikanischen Fernsehen gesehen, wo es auch um die Mason und Dixon Veröffentlichung ging, und da hieß es irgendwie, he's quite a favorite in the cyberspace. Also schon 1997 haben wir festgestellt, dass es eigentlich ein Internetautor für Internetmenschen. Als dezidierter Internetmensch habe ich mich deshalb natürlich auch immer bei ihm wohlgefühlt, aber so diese Tendenz des jugendlich-pubertären, des irgendwie Unfertigen, die hat sich jetzt auch mit 88 noch nicht gelegt, und ich finde sie nicht schlimm. Das Unfertige ist ja auch etwas noch Formbares, etwas, das uns irgendwie auch Gestaltungsmöglichkeit gibt als Leser, als Leserin, und trotzdem hadere ich manchmal ein bisschen damit, das will ich nicht ganz von mir weisen.
Also es ist schon komplett nachvollziehbar, warum Pynchon zum Beispiel bei den Simpsons auch gerne zitiert wird oder als Säulenheiliger betrachtet wird. Also das ist ein Humor, das ist auch eine Art von Montage, die natürlich explizit wichtig ist für so den edgy Humor der 90er, 2000er.
In dem zweiten Simpsons-Auftritt steht er an einem Buffet und macht schlechte Wortspiele über seine eigenen Buchtitel. Und das ist natürlich auch eine tolle Szene. Also The Crying of Lord 49 wird The Frying of Lord 49, und er macht noch mehr so sein Gravity Rainbows Kochbuch irgendwie. Also das ist schon alles sehr absonderlich. Aber ja, so in eine Simpsons-Referenzwelt, finde ich, passt er sehr gut. Ich finde nur, er hat dann eben auch noch die hohen Höhen und die tiefen Tiefen. Also er ist nicht, wie viele von diesen Popkulturgestalten, so jemand merkwürdig nivelliertes, mittelbraumäßiges, mitkalt, wird man heute sagen. Ich habe schon das Gefühl, er bietet eben wirklich das ganz Hohe und das ganz Niedrige, und er ist auch immer bereit, beide miteinander den Platz tauschen zu lassen, und das ist das Reizvolle.
Auf jeden Fall.
Finn, ich
habe doch ein Quiz vorbereitet.
Ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Willkommen beim großen, lustigen Thomas Pynchon Namensquiz. Ich werde dir etwas mehr als 20 Namen sagen, und du musst mir sagen, ist das von Thomas Pynchon aus einem seiner Romane oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, dann kannst du immer einen Extrapunkt gewinnen, indem du errätst, woher es denn tatsächlich ist. Das wird nicht bei allen so einfach sein, aber ich denke, bei einigen könntest du schaffen. Bist du bereit?
Gut, dann spielen wir nächste Woche, welcher Steven Seagal-Film ist ausgedacht und welcher nicht.
Das können wir gern probieren, das klingt noch mal schwerer. Fangen wir dankbar an, McClintic's Sphere.
Du hast gesagt, fangen wir dankbar an, würde ich mal sagen, ist echt.
Das ist tatsächlich ein Jazzmusiker aus Wie. Charity Pecksniff.
Oh, das ist falsch, denke ich mal.
Ja, das ist richtig. Weißt du, woher es ist? Hast du eine Idee?
Nein, leider nicht.
Tatsächlich ist das aus Martin Chuzzlewit von Charles Dickens.
Ah.
Maggie O'Hooligan.
Die ist aus Vineland, oder?
Nee, das ist leider nicht so. Das ist tatsächlich der Sarah Holcomb-Charakter aus dem Film Caddyshack.
Ach, dann fast dasselbe. Ich dachte, das wäre die eine, ich dachte, das wäre einer der Mitglieder der, der People's Republic of Rock and Revolution, die, die Tochter, die Tochter rausholen.
Das leuchtet mir total ein, aber leider ist es in diesem Fall aus Caddyshack. Fausto Magistral.
Oh, der ist echt.
Hast du eine Idee, woher? Ja, ist richtig.
Nee, leider nicht, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Das ist also in Verbindung mit Pynchon.
Ist auch aus Wie und es gibt, glaube ich, ganze Kapitel, die ihm gewidmet sind, wo er seine Confessions irgendwie vorliest und in so verschiedene Charaktere aufgeteilt ist.
Wie ist einer der wenigen Pynchon-Romane, die ich nicht gelesen habe, deswegen mache ich das nochmal.
Okay.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, wie hier der Darsteller aus Saw, wie heißt der nochmal, der den Arzt spielt im ersten Saw, der irgendwann eingeladen wird, so ein Saw-Quiz zu spielen. Und
da würde ich, glaube ich, auch komplett scheitern. Aber wir machen mal weiter mit Reverend Wicks Cherry Coke.
Der ist aus Mason & Dixon.
Sehr gut, sehr gut. Dann als nächster Charakter, Chet Vroom.
Ist auch echt, würde ich jetzt mal sagen.
Ist richtig. Weißt du auch, woher?
Nein, erläutere es mir.
Auch aus Mason und Dixon. Da gibt es nämlich eine komplette niederländische Familie, die Vrooms. Und da gibt es auch einen Namen, Herrenchapuch, den ich irgendwie am besten fand. Aber Herrenchapuch Vroom klang so absurd. Da wüsste ich sofort, das würdest du erraten, weil wer sollte sich das ausdenken, außer eben unserem geliebten Thomas Pynchon. Als nächstes Pearl Prophet.
Ist falsch, würde ich sagen, ist nicht von Pynchon.
Das ist richtig. Hast du eine Idee, woher es sein könnte?
Nein, leider auch nicht. Das Spannende sind alles Namen, die mir irgendwie was sagen. erläutere mich.
Das ist tatsächlich aus Albert Pyun's Cyborg ein Nebencharakter. Also gut, da wäre ich auch erstaunt gewesen, wärst du da drauf gekommen. Mhm. Achtens, Volumina Deadlock.
Volumina Deadlock, das könnte auch irgendein spannender Pornoname sein. Ist echt?
Also ist leider nein.
Leider nein.
Leider nein. Es ist nämlich auch wieder Charles Dickens aus Bleak House. Wenn wir jemanden in der Literaturgeschichte haben, der ähnlich absurde Namen sich überlegt wie Thomas Pynchon, dann wahrscheinlich Charles Dickens.
Möchtest du als nächstes über Charles Dickens reden? Möchtest du über das mit diesem Quiz sagen?
Das können wir auf jeden Fall in Gelegenheit, bei Gelegenheit auch mal machen. A Pleasant Riderhood.
Ist wahrscheinlich echt.
Nein, es ist auch wieder Charles Dickens.
Es ist auch Charles Dickens, okay.
Das ist gemein. Das ist aber aus Our Mutual Friend. Mhm. Cyprian Latewood.
Müsste jetzt ja mal wieder echt sein, einfach der Logik, ja.
Blöd, dass du einfach der Spiellogik da aufgesessen bist. Ja, aber es ist leider trotzdem richtig. Cyprian Latewood ist aus Against the Day und ein bisexueller Spion.
Ich finde es toll, dass wir haben anscheinend unterschiedliche Pynchon-Romane gelesen, weil ich toll finde, dass du bisher nur Leute aus Romanen, die ich nicht gelesen habe, aufgezählt hast.
Das ist natürlich gemein. Ich dachte, du hast so vielleicht so ein Gefühl für den Ton. Ich weiß
ja,
nicht, dass es
ja, ich würde sagen, den entwickelt man ja auch. Aber
Die Unmöglichkeit ist ja auch so ein bisschen Sinn des Quizzes, oder?
Nein, voll. Ich finde auch tatsächlich, man kann es ja auch ein bisschen erraten, aber es wäre natürlich schön, wenn ich dann auch sagen könnte, aus welchem Werk das tatsächlich ist.
Ja. Aber Rick Vigorous.
Rick Vigorous. Das klingt zu modern für Dickens, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, es ist auch Pynchon.
Und da habe ich dir wieder einen Streich gespielt, denn das ist tatsächlich aus einem David Foster Wallace Roman, jemand, der ja oft mit ihm verglichen worden ist. Das ist aus The Broom of the System. Und ich finde, es gibt einen sehr schönen Nachruf von Thomas Pynchon auf David Foster Wallace. Den möchte ich in diesem Zusammenhang den Leuten da draußen auf jeden Fall empfehlen. Ja. Colonel Bat Guano.
Das ist Pynchon, sage ich mal auch. Nein?
Nein, es ist in diesem Fall Dr. Strangelove. Das heißt, es ist Stanley Kubrick, der sich einen
Es ist Daniel Kubrick.
Clever Nebencharakter. Überlegt. Vielleicht auch so ein bisschen ein Paranoia-Filmemacher. Ich habe irgendwie das Gefühl, sowas wie die Welt von vielen seiner späten Filme würde ganz gut sich darüber legen, obwohl er natürlich so viel beherrschter, viel kontrollierter, viel näher an einer Vorstellung von Gegenwart ist. Als nächstes hätten wir Major.
Das ist aus Airplane, oder? Nee, das ist nicht Airplane, das ist Vector. Aber ich sag auch mal, es ist nicht Pynchon.
Das ist sehr richtig. Hast du eine Idee, wo es her sein könnte, wenn es nicht Pynchon ist?
Wie gesagt, ich dachte
auch
erst...
Auch so vielleicht... Ich dachte Militär erst... Militär-Satire ist schon eine gute Richtung.
Ist es Hotshots?
Nein, es ist Catch-22 von Joseph Allen, wo Major von seinem Vater so genannt worden ist. Als nächstes haben wir Squisita Thickley.
Ja, den gebe ich dem Pynchon dann mal wieder.
Und das ist komplett richtig, denn die ist tatsächlich ja aus Shadow Ticket, die Schauspielerin in dem absurden Film, den sie aber besuchen, in dem
die riesige
Lebensmittel auf der Leinwand dargestellt werden. Das ist so eine, vielleicht so eine Judy Garland-Variante, aber Squisita Thickley auf jeden Fall auch ein sehr lüsterner Name auf ganz komischer Ebene.
Ja, dieser ganze Film wirkt ja so ein bisschen irgendwie wie ein Mix aus, wie du schon gesagt hast, so einem Judy Garland-Film und Valeries wunderbare Welt, wunderbare Woche der Wunder, so, ne?
Ja, stimmt, die tschechische neue Welle so ein bisschen in Hollywood angekommen. Das wäre auf jeden Fall auch interessant. Kit Fisto.
Das ist nicht Star Wars, oder?
Doch, sehr gut. Das ist tatsächlich...
Das ist Star Wars.
Einer der absurderweise von George Lucas so benannten Jedi-Meister aus Episode 2 und 3. Sehr gut. Das heißt, du hast, glaube ich, den ersten Extrapunkt mit dem präzisen Erraten. Also ich glaube, mehr als Star Wars hätte ich in dem Fall jetzt nicht erwartet. Machen wir weiter. Takeshi Fumimoto.
Ich bin gerade, also ich bin irgendwie gerade bei 1941 von Steven Spielberg. Ist das... ich glaube, ist es aus Vinland? Ist es ein Charakter aus Vinland?
Es ist tatsächlich ein Charakter aus Vinland. Sehr gut. Stanley Godspeed.
Oh, Mist. Ist kein Pynchon-Charakter, aber ich kann dir nicht sagen, woher es ist.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt auch sagen wirst, ach, da wäre ich doch drauf gekommen. Das ist der Nicolas Cage-Charakter aus The Rock. Dr. Stanley Godspeed.
Ja, klar, der große Beatles-Fan, weil es auf Vinyl besser klingt.
Gut, Lloyd Nippel.
Das ist bestimmt ein Pynchon-Charakter.
Es ist in der Tat ein Pynchon-Charakter aus Gravity's Rainbow, einer der Kindheitsfreunden von Tyrone Slopthorpe.
Ja, von Slopthorpe.
Slopthorpe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Driscoll Padgett.
Das ist ein Name, den ich auch schon mal gehört habe. Sind das auch Pynchon?
Das ist in der Tat Pynchon. Hast du eine Idee, woher?
Ist es auch aus Shadow Ticket?
Nein, es ist tatsächlich ein Webdesigner aus Bleeding Edge. Als nächstes hätten wir Säure Bummer.
Das ist dann wahrscheinlich auch Pynchon, ob dieser linguistischen Doppelung da drin.
Säure Bummer ist tatsächlich ein Drogendealer aus Gravity's Rainbow.
Ja, ich wollte sagen, das ist Gravity's Rainbow. Das erkennt man ja dann meistens an diesen Zusammensetzungen aus Deutsch und Englisch.
Stacker Pentecost.
Ist nicht Pynchon, dieser Name Pentecost kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann ich dir leider aber gerade auch nicht sagen.
Tatsächlich ist es der Idris Elba-Charakter aus Pacific Rim mit dem Namen Stacker Pentecost. Aber es hätte auch irgendwie auf irgendeiner Ebene so ein Pynchon-Name sein können, oder?
Also du hast auf jeden Fall ich bin sehr begeistert, wie du dieses Quiz zusammengesetzt hast.
Als nächstes hätten wir Miles Edgeworth.
Oh, ist kein Pynchon-Charakter.
Richtig.
Miles
Edgeworth.
Ja. Ist das irgend so eine YA-Nummer? Also so eine Young Adult-Reihe?
gar nicht so schlecht. Tatsächlich, ich löse das jetzt mal auf. Den Extrapunkt gebe ich dir vielleicht mal nicht. Das ist der Gegenspieler aus den Phoenix Wright Videospielen. Wenn du dich erinnerst, das ist diese Anwaltssimulation für Gameboy-Spiele. Und das ist der Schurke dort. Und zuletzt Mr. Edgewise.
Mr. Edgewise. Ach, den gebe ich Dickens nochmal. Wird aber wahrscheinlich dann ein Pinschen-Charakter sein, aber ich gebe ihn Dickens.
Das ist in der Tat ein Pinschen-Charakter aus Mason & Dixon. Aber ich finde, du hast dich mit 19 Punkten aus, ich glaube, knapp 30 erreichbaren, ein bisschen mehr als 30 erreichbaren, ganz hervorragend geschlagen. Also du hast wirklich ganz gut durch das Dickicht der Thomas Pinschen-Charaktere mit der Machete gewütet. Also ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und das war nicht nur einfach Spaß.
Ich habe tatsächlich gerade mal etwas nachgeguckt, denn dein Miles-Charakter, an den ich dachte, ist Miles Upshur. Und da frage ich dich natürlich, wer das ist, Lukas.
Oh, keine Ahnung. Das ist irgendein Charakter aus diesen Drachenromanen, die wir gelesen haben oder so.
Nein, das ist der Reporter in Outlast.
Ach ja, natürlich. Also ich bin ja ein Riesenfan immer schon von Outlast gewesen. Und wer?
Miles Upshur.
Na gut. Also ich gebe zu, ich habe Outlast nie gespielt und hatte auch nie das geringste Interesse daran. Aber ja, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir auch bei dem Chaos und bei der Länge vielleicht von einem Thomas Pynchon-Roman angekommen. Ich würde sagen, wir empfehlen den Roman beide. Wie groß er dann wirklich wird, das scheint uns noch ein bisschen die Geschichte zu offenbaren. Genau wie die Frage, was kommt bei unserer Variante dieser Geschichte als nächstes? Wie geht das Ganze weiter? Vielen Dank fürs Hören.
Ja, bei uns geht's weiter mit Satans Tango nächste Woche. Wir machen Nobelpreiswochen.
Nobelpreiswochen, wie Los Wochos bei McDonald's früher, nur mit Nobelpreisträgern.
Von Laszlo Krasznahorkai. Ich bin gespannt.
Ja, ich finde das ganz schön nach einem Buch, das so eine große Verwischbewegung ist, das so an allen Figuren vorbeizieht, haben wir jetzt die ganz klaren, die stählernen Longtakes, die Plansequenzen der Literatur. Es wird ein ganz anderer filmischer und literarischer Zugang. Ich freue mich auf das Gespräch darüber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.